Nicht nur News, sondern Hintergründe. Payment and Banking, der Podcast mit echten Insights aus der Branche. Echt, direkt, Fintech pur. Heute mit eurem Host Nicole Nitsche. Im Moment fühlt sich Payment selten wie ein klar markierter Wanderweg an, eher wie ein Pfad durchs Dickicht. Alles bewegt sich, ständig kommt ein neuer Shortcut dazu, aber welcher führt wirklich weiter? Genau deshalb treffen wir uns bei der Payment Exchange am 10. und 11. März im Tibi am Kanzleramt in Berlin. Mitten in der Stadt, aber tief im Payment-Dschungel. Hier sitzen HändlerInnen, Banken, Fintechs und Regulierungen nicht auf getrennten Inseln, sondern am selben Lagerfeuer. Wir reden über das, was auf deinem Checkout deine Conversion und deine Risiken morgen wirklich durchschlägt. Von Agentic Commerce über Open Banking bis zu neuen Wallets und Infrastruktur. Du musst nicht alle Antworten haben, aber du solltest die Leute kennen, die offen sagen, hier wird's morastig, da vorne lohnt sich der nächste Schritt. Wenn du mehr willst als Hochglanzfolien und Buzzword-Bingo, wenn du Lust hast, mit deiner Perspektive Teil dieses Weges zu sein, dann komm mit auf Expedition durch den Payment-Dschungel. Payment Exchange. Dein Treffpunkt, wenn Orientierung im Dschungel wichtiger ist als die nächste Buzzword-Slide.
Willkommen zu einer neuen Ausgabe unseres Payment and Banking Fintech Podcast. Ja, das Jahr neigt sich sozusagen dem Ende und wir stecken aber trotzdem gerade mitten in der Planung unserer nächsten Veranstaltung, der Payment Exchange im März. Und wenn man, so wie ich, tief in der Agenda-Planung, den Formaten, Speaker-Lineups steckt, sieht man natürlich auch sehr klar, welche Payment-Themen die Branche gerade wirklich umtreiben. Von KI, Agentic Commerce, Checkout über Buy Now, Pay Later als Vertrauenszahlart bis natürlich zu intelligenter Orchestrierung über alle Kanäle. Und genau darüber möchte ich auch heute sprechen im Podcast und darüber, warum Payment gerade im goldenen Quarter zum echten Differenziator agiert. Also weniger Abbrüche, schnellere Freigaben und zufriedenere KundInnen im besten Fall. Und dafür habe ich mir zwei perfekte Gäste eingeladen. Einer Wanda Astfeller von Molly, einem europaweit tätigen Finanzdienstleister, und Alexander Schaldo von Riverty. Sie sind spezialisiert auf flexible Zahlungsmodelle und die komplette Abwicklung nach dem Kauf. Und das Spannende oder Interessante, und deswegen sprechen wir auch heute, diese beiden Unternehmen kooperieren gerade miteinander. Und gemeinsam zeigen sie, wie Kooperation, KI, Buy Now, Pay Later das Einkaufserlebnis konkret besser machen für HändlerInnen und Kundinnen. Ja, also Wanda, Alexander, großartig, dass ihr heute da seid und euch die Zeit genommen habt. Und für alle, die euch noch nicht kennen, sagt doch noch mal ganz kurz, was macht euer jeweiliges Unternehmen und an welcher Stelle der Online-Journey seid ihr beiden besonders wichtig? Wanda, willst du anfangen?
Ja, super gerne. Vielen Dank. Ich freue mich sehr, dass ich heute mit dabei sein darf. Nicole, du hast es schon gesagt, wir sind ein auf Europa spezialisierter Finanzdienstleister und wir verfolgen das Ziel, Finanzmanagement für jedes Unternehmen einfacher und effizienter zu machen. Der Fokus heute liegt auf unserer Kompetenz, Händler dabei zu unterstützen, weil sie jeden Besucher im Shop zu einem Kunden zu machen. Diese Kernkompetenz konzentrieren wir uns heute.
Und kurz zu deiner Position im Unternehmen. Was machst du konkret?
Ich verantworte das Dach-Sales-Team als Head of Sales.
Mhm. Alex, willst du weitermachen?
Ja, gerne. Ja, vielen lieben Dank erstmal für die Einladung. Schön, dass wir hier sein dürfen. Ich arbeite seit 11 Jahren bei Riverty. Riverty ist ein 4.000 Mann und Frau starker Betrieb und wir haben eigentlich drei Kernbereiche. Wir machen einmal die Bezahlung, da sind wir vornehmlich im BNPL-Geschäft unterwegs, wofür ich auch als Produktverantwortlicher zuständig bin. Dann machen wir darüber hinaus noch Accounting-Dienstleistungen und auch Inkasso-Dienstleistungen. Genau, und wie gesagt, ich verantworte hier den BNPL-Bereich und dort kooperieren wir dann auch hier mit Molly seit gut anderthalb Jahren.
Ja, jetzt wissen wir, was ihr macht und wer ihr seid. Dann lasst uns auch einfach ins Thema einsteigen. Und bevor wir mit KI, Buy Now, Pay Later in die Tiefe gehen, wollen wir natürlich erstmal über das Fundament, also eure Zusammenarbeit oder Kooperation sprechen und wie die natürlich ineinander greift. Also wer macht was, wo schließt die Lösung Lücken? Und warum ist jetzt auch genau der richtige Zeitpunkt für so eine Kooperation? So holen wir erstmal natürlich alle ab und steigen so gut ins Thema ein. Also könnt ihr, und die Frage geht an beide, jeweils mal einen Satz sagen oder erklären, was denn eure gemeinsame Lösung überhaupt ist, was sie leistet und wer von euch konkret welchen Teil übernimmt. Also Checkout, Auszahlung oder von Seiten Risiko, Nachbetreuung. Genau, erzählt doch einfach ein bisschen. Wanda?
Ja, gerne. Genau, also eigentlich ist es ganz einfach. Händler, die eine zuverlässige BNPL-Lösung in ihren Checkout einbinden möchten, sind bei uns genau richtig. Und es funktioniert so, dass Molly dabei den technischen Part und auch den vertraglichen Part übernimmt. Das heißt Checkout, Zahlungsabwicklung, Auszahlungen, das alles liegt bei uns. Und auf der anderen Seite Riverty ist für die Risikoprüfung, Forderungsmanagement und letzten Endes auch die komplette Endkundenbetreuung nach dem Kauf verantwortlich.
Perfekt.
Genau, Alex, besser hätte ich nicht erklären können. Was du ergänzen möchtest.
Nein, sehr gut.
Aber du hast gesagt, oder Alex, du hast eben in der Vorstellung gesagt, ihr kooperiert jetzt schon eine längere Zeit miteinander. Das heißt, eigentlich kann ich gar nicht genau die Frage stellen, warum jetzt der richtige Zeitpunkt für so eine Partnerschaft ist. Aber dann lass uns doch einmal darüber sprechen, welches Problem ihr denn sozusagen auch in dieser Kooperation für HändlerInnen löst. Und seid ihr damit oder löst ihr damit sozusagen schnellerer oder weniger Kaufabbrüche? Werden die Zahlungen schneller freigegeben? Gibt es schnelleres Geld auf dem Konto? Oder geht es einfach um die generelle Kundenzufriedenheit? Also nochmal die Frage, welches Problem löst ihr eben für die Händler?
Ja, also ich glaube, in der Partnerschaft gerade mit Molly lösen wir ein Problem, gerade als BNPL-Anbieter Sicherheit zu schaffen. Ja? Sicherheit gerade für viele kleine Unternehmen, neue Unternehmen, Gründer in den verschiedensten Märkten einfach super schnell und super einfach eine Bezahlart anbieten zu können, die Vertrauen weckt. Denn im Buy Now Pay Later Bereich, also da spreche ich immer von Rechnungen, aber auch Ratenzahlungen, also wirklich, wo wirklich die Zahlungen später stattfinden, ist es ja so, dass der Endkonsument erstmal noch nicht sein Geld überwiesen haben muss, bevor er die Leistung des Händlers bekommen hat. Und so hat der Händler die Chance, wirklich Vertrauen mit dem Kunden aufzubauen und zu sagen, so, ich schicke dir Produkte in einer Qualität, wie du sie erwartest oder sogar darüber hinaus. Und das zu etablieren, ich glaube, das schafft einfach Molly dadurch, dass sie einfach ein extrem gutes, schnelles Onboarding haben, super händlerfreundlich sind. Und ich glaube, deswegen macht diese Kooperation auch für uns extrem viel Sinn und sehr, sehr, sehr viel Spaß. Ja.
Und Wanda, du hast jetzt eben gesagt, ihr deckt sozusagen mit Molly ein bisschen diese technische Komponente ab. Und wenn wir jetzt zum Beispiel auch so ein ganz durchschnittlichen Shop gehen, also nicht die super großen Händler. Wie schnell könnten die denn mit eurer gemeinsamen Lösung live gehen? Also welche 2, 3 Schritte braucht man dann in der Praxis dafür bis zur Aktivierung vom Dashboard und welche sinnvollen Reihenfolgen in der Zahlart sind dafür wichtig aus eurer Sicht?
Also Alex hat es gerade erwähnt, dass wir da sehr, sehr schnell sind im Onboarding und eine Zahl, die ich immer ganz gerne nenne, ist, wir haben über 250.000 Händler auf unserer Plattform sozusagen. Das ist natürlich eine ganze Menge und wenn das nicht wirklich sehr smooth funktioniert, dann wäre das Ganze für uns nicht handelbar, nicht manageable. Ne? Also wir sind ein Unternehmen mit ungefähr 1.000 Mitarbeitern. Ich glaube, wir müssten deutlich aufstocken, wenn das nicht funktionieren würde. Von daher, da sind wir wirklich sehr spezialisiert darauf, gerade auch, weil wir aus dem SMB-Segment kommen. Ne? Also das ist die Erfolgsgeschichte von Molly letzten Endes. Das heißt, ein durchschnittlicher Shop kann die Lösung super schnell live stellen und ich kann auch jeden dazu animieren, der sich für Molly interessiert, ob er jetzt mit uns zusammenarbeiten möchte oder nicht, einfach mal auf unserer Seite sich so einen Account aufzumachen und einfach mal so dieses Look and Feel von dem Dashboard sich auch anzuschauen. Ne? Und da wird man auch relativ schnell feststellen, dass die Aktivierung erstens, das Aufsetzen super einfach ist und in dem Dashboard, es klingt wirklich super banal, aber so ist es auch, ist eine Reihe an Zahlarten, die man einfach mit einem Klick sozusagen aktivieren kann im Checkout. Zu den Zahlarten gehört natürlich auch Riverty. Und letzten Endes, was brauchen wir vom Händler? Natürlich die Daten des Unternehmens. Wir haben natürlich eine Compliance- und Risikoprüfung, die wir durchführen müssen. Wir brauchen ein verifiziertes Konto für die Auszahlungen und letzten Endes kann es dann auch schon losgehen. Und du hattest noch gefragt nach der Entscheidung, welche Zahlarten man sich da auch zusammenstellt, ne? Es hängt natürlich von vielen verschiedenen Faktoren ab. Im Dashboard kriegt man auch Empfehlungen. Das heißt, so ein erster Indikator ist natürlich, wo ist denn der Händler ansässig, in welchem Land und welche weiteren Länder bedient er auch. Das ist so eigentlich, sollte so der North Star erstmal sein oder der leitende Faktor sein für Händler gerade in Europa, weil wir ja doch eine ganze Menge an unterschiedlichen Zahlarten haben. Das heißt, der Händler wird unterstützt, auch wenn er das ganz alleine als Self-Onboarder sozusagen macht in unserem Dashboard oder kann das natürlich auch mit uns gemeinsam durchgehen, wenn er sich nicht ganz sicher ist, welche gerade Reihenfolge der Bezahlarten sinnvoll ist.
Das heißt, es ist jetzt gar nicht wichtig, dass man da auch gezielt auf konkrete Branchen guckt oder Warenkorbgrößen oder bestimmte Kundentypen, sondern eure Lösung ist sozusagen eine One-Size-Fits-All-Lösung und ja, richtet sich sozusagen erstmal an alle, die entsprechend in dem Segment Need haben, oder?
Ja und nein. Also man kann das natürlich ganz einfach halten. Also gerade als, es gibt natürlich all diese Faktoren spielen natürlich eine große Rolle, die du genannt hast. Ne? Also einmal das, was ich gesagt habe, wo ist der Händler ansässig, welche Absatzmärkte hat er, dann aber eben auch, was verkauft er, sind es hochpreisige Waren oder nicht und so weiter. Also all das spielt eine Rolle, aber da muss man sich natürlich angucken, was sind denn so die größten Hebel? Und der größte Hebel erstmal und auch der einfachste ist, wo ist der Händler ansässig? Das heißt, damit kann ich relativ schnell mir dann ein Set an verschiedenen Zahlarten zusammenstellen, die auf jeden Fall funktionieren werden. Und wenn ich das gemacht habe, dann kann ich in die Feinjustierung sozusagen gehen. Ne? Und dann spielt natürlich eine Rolle, was ich verkaufe, wie hochpreisig die Sachen auch sind. Und je tiefer ich quasi reingehe, vielleicht werden die Hebel ein bisschen kleiner, aber immer noch sehr, 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 sehr wichtig. Und gerade bei hochpreisigen, aber dazu kommen wir mit Sicherheit noch im Laufe des Gesprächs, sind natürlich Lösungen wie Rechnungskauf oder auch verschiedene Finanzierungsoptionen sehr interessant. Von daher, wir können eben dieses One-Fits-All fahren, können aber auch sehr, sehr viel tiefer nochmal gehen.
Ja, Alex, ihr greift da sozusagen auch gerade sozusagen von Riverty-Seite dann natürlich auch eigentlich eher nach dem Kauf oder vorrangig nach dem Kauf oder unmittelbar. Wie stellt ihr denn sicher, dass Rechnungen oder Erinnerungen für Kunden klar und natürlich freundlich bleiben? Und welche Self-Service-Angebote werden denn dabei am häufigsten genutzt? Und dann die Frage natürlich, warum?
Ja, also ich glaube, Klarheit auf unseren Kommunikationskanälen hat und ist absolute Priorität. Ja. Ich bin hier schon seit ungefähr 11 Jahren und optimiere letzten Endes eigentlich Kommunikation. Ja, ich sage immer, BNPL oder eine Rechnung oder eine Ratenzahlung ist so eine Art Zeitmaschine. Ja. Und über Zeit braucht man halt Klarheit in der Kommunikation. Wann habe ich was zu tun? Ja. Wenn ich jetzt in 30 Tagen eine Rechnung zu bezahlen habe, reicht es wahrscheinlich nicht aus, dass ich ihm das im Checkout einmal kurz gezeigt habe, dass in 30 Tagen sollst du bezahlen. Seit knapp über 5 Jahren haben wir UX-Writer eingestellt. Ja, da hat man vor 10 Jahren gar nicht drüber nachgedacht. Ja, da hat jemand hingeschrieben, ja klar, ist doch richtig, zahlen am am 30. Dezember, das war's. So, und mittlerweile ist das wirklich eine Art geworden und das finde ich extrem spannend, aber auch cool, weil man wirklich auch sieht, dass weniger Kunden Fragen haben, ja, was natürlich auch in unserem Sinne ist, ja, weil weniger Kontakte an den Händler, weniger Kontakte an uns. Und wir setzen gleichzeitig auf Process Mining Tools, um immer wieder zu erkennen, welcher Kommunikationspunkt führt noch zu vielen Nachfragen, um die dann wirklich auch präziser auszubauen und zu optimieren. Denn wir sprechen hier von, ich würde mal so schätzen, 100 bis 150.000 verschiedenen Prozessmöglichkeiten pro Zahlart und Land. Also wir sprechen hier wirklich von Millionen verschiedenen Routen, die vielleicht so ein simpler Rechnungsprozess, wo man sich immer denkt, so ja, Rechnung, Erinnerung, dann vielleicht eine Mahnung und irgendwann Inkasso. Ja, so linear ist das gar nicht. Ne? Also wir sprechen hier von ganz vielen mit Retouren, mit Disputen etc. etc. Da kann so viel passieren und da sind wir extrem oder bin ich auch extrem stolz drauf, mit meinem Team da so viel, so hart dran gearbeitet zu haben und das weiter zu tun. Und ja, ich sag mal, wer vor 10 Jahren gedacht hätte, da gab es noch keine BNPL-Apps, wo man eine Push-Notification bekommen hat, die einen dann doch nochmal dran erinnert hat. Ja? Da hat man Briefe bekommen. Ja? Heute natürlich hat man E-Mails, aber mittlerweile sagt man auch, boah, ich bekomme viel zu viele E-Mails. Gerade jetzt hier Black Friday und Co. Ich weiß nicht, wer seine Inbox überhaupt noch aufmachen wollte. Und genau das ist es einfach, da zu kommunizieren, wo auch der Kunde ja, das erhalten möchte. Und ich glaube, dadurch schafft man einfach Klarheit, Transparenz und ich glaube, das ist auch irgendwie ein Stück weit die Route, die unumgänglich ist. Ja. BNPL steht ja auch häufig in der Kritik für Überschuldung und ihr wollt ja, dass Leute irgendwie Mahngebühren bekommen und in Kassel, das ist überhaupt nicht mehr der Fall. Also das hat sich in den letzten 5, 6 Jahren so dermaßen gewandelt und wo wir wirklich auf Optimierung der Kundenerfahrung, weil wir sind viel, viel glücklicher, wenn der Kunde sagt so, boah, mit Riverty, das war so klar, das war super, ich wusste genau, mir wurde geholfen, dann kommen die ja wieder zurück, ja, und wir können die Händler-Fee halt dann nochmal abrufen, ja, und der Händler ist zufrieden, ne? Und ich glaube, das ist irgendwo, wo die Route BNPL auch hingeht, ja.
Da gehen wir auf jeden Fall gleich auch nochmal im Gespräch intensiver drauf ein, also gerade ganz konkret auch das Thema Buy Now, Pay Later, auch Richtung Kundenzufriedenheit, Vor- und Nachteile, aber was mich jetzt auch noch interessiert, wenn ein Shop sich dazu entscheidet, eure Lösung zu nutzen, zu integrieren, was ist oder woran erkennt denn so ein Shop dann nach möglicherweise ein paar Wochen, ob sich der Einsatz denn gelohnt hat? Also welche Kennzahlen würdet ihr denn auch gemeinsam natürlich als erstes prüfen, um diesen Effekt natürlich auch für den Shop sichtbar zu machen, also diesen Erfolgseffekt?
Ja, also bei uns als Zahnmethode ist es relativ einfach, sind eigentlich 2 Kennzahlen, die ich immer empfehlen würde nachzuschauen, sind die Anzahl der Neukunden. Ja, normalerweise sehen wir einen deutlich höheren Anteil an Neukunden für den Händler, also wirklich nicht Neukunden für uns Riverty, sondern wirklich Neukunden für den Händler, weil einfach dieses Vertrauen geschaffen wird, so boah, ich glaube, ich muss ja nichts bezahlen, wenn die Größe hinterher doch nicht gepasst hat, ja, wenn wir im Fashion-Bereich sind oder wenn der Electronic, das elektronische Gut nicht die Qualität hatte und das glaube ich, ist die primäre und dann natürlich, was wir immer mit Händlern besprechen, ist die Akzeptanzquote, weil wenn die Akzeptanzquote extrem niedrig ist, dann ist es auch nicht so, dass wir die richtigen Kunden sozusagen im Checkout für uns gewinnen. Also da ist es dann meistens auch so, dass ich dann relativ schnell, wenn es wirklich sehr, sehr schlecht ist, dass ich dann da auch die Wege wieder trennen. Und bei Molly kann man dann im Dashboard einfach sagen, wieder zurück auf Nein setzen. Und das ist einfach, ja, in dem Sinne extrem cool und wichtig, das so zu steuern. Ich glaube, da kannst du viel, viel mehr erzählen, weil ihr natürlich das gesamte Spektrum an Zahlarten natürlich anbietet und steuert.
Ja, genau. Gib uns gerne mal einen Insight, Wanda, dazu.
Ja, also die wichtigsten Faktoren sind zum einen, ich hatte es vorhin so kurz in der Einleitung erwähnt, ne? Also jeder Besucher, der letzten Endes zu mir in den Shop kommt, der kostet mich als Händler Geld und das ist wahnsinnig kostenintensiv. Ne? Und wenn ich ihn jetzt schon mal da habe, muss ich alles in meiner Macht Stehende sozusagen tun, um diesen Besucher in einen Kunden umzuwandeln. Ne? Und das ist für uns so einer der leitenden Faktoren, ne? Also was Alex auch gesagt hat, ne? So die Komponente, wie viele neue Kunden habe ich, Bestandskunden natürlich auch nicht zu vernachlässigen, super, super wichtig. Das heißt, das ist die eine Komponente. Die andere Komponente ist, wenn der Kunde dann im Shop ist oder auch im Checkout ist, diese Erfahrung für ihn so smooth wie möglich zu machen, ne? Und das ist zum einen ein relativ einfachen Checkout-Prozess zu haben, schnellen Checkout zu haben, ihn dort an der Stelle abzuholen, wo er gerne abgeholt werden möchte. Und das sind würde ich mal einen Punkt machen, so die zwei wichtigsten Faktoren, auf die wir auch schauen.
Und dann natürlich noch ein relativ interessantes Thema ist natürlich immer Transparenz, Datenschutz, natürlich auch in so einer Kooperation, Zusammenarbeit auch das Thema Zuständigkeiten. Also deswegen nochmal die Frage, was sehen denn Händler im Detail, wie gesagt, mit eurer Lösung? Was sehen KundInnen? Und wer würde zum Beispiel letztendlich sowas mit Risiko tragen, wenn zum Beispiel eine Rechnung nicht bezahlt wird? Also gerade auch in diesem Kooperationskontext gedacht.
Also das Thema Datenschutz, Transparenz, das ist etwas, was bei uns ganz groß geschrieben wird, weil davon hängen sehr, sehr viele Dinge ab. Letzten Endes auch unsere Reputation, die Reputation des Händlers, unserer Partner und so weiter. Von daher ganz groß geschrieben. Und wir haben natürlich auch sehr, sehr viele Daten, die wir über unsere Schnittstellen bekommen. Ne? Zum einen von unseren Händlern über deren Kunden und zum anderen aber auch, wie sind die Zahlungen ausgegangen? Wir kriegen ja da von der anderen Seite sozusagen von der Bankenseite sozusagen noch mehr Informationen, die wir hier bei uns bündeln. Und das Wichtigste ist, dass man nur Zugriff zu den Daten und den Informationen bekommt, die man auch wirklich braucht. Ne? Das also ganz, ganz konkret gesprochen, ich hatte vorhin über das Smalley Dashboard gesprochen, da gibt es natürlich unterschiedliche Rollen bei einem Händler und die kann man dann entsprechend auch definieren und festlegen, wer was sehen kann. Es gibt Sachen, die geben wir unseren Händlern nicht. Dazu gehört zum Beispiel, das ist relativ selbsterklärend, die Kreditkartennummer zum Beispiel. Ne? Dafür einer der Gründe, warum man mit einem PSP arbeitet, ist, dass man sich selbst nicht PCI zertifizieren muss. Das heißt, die Nummer bekomme ich nicht, weil die ist bei uns sicher gespeichert. Ne? Also über verschiedene Rollenprofile, das ist so ein Ansatz, wie wir das lösen. Und wer letzten Endes das Risiko übernimmt, wenn eine Rechnung nicht bezahlt wird, würde ich mal an Alex geben.
Das sind dann wir. Ja. genau, ja. Also letzten Endes natürlich, also wir tragen das Zahlungsausfallrisiko zu einem sehr, sehr großen Teil. Ja. Es kann natürlich auch irgendwo sein, es gibt auch betrügerische Händler, da ist das dann vielleicht ausgenommen. Ja. Aber letzten Endes, wenn es wirklich darum geht, dass ein reeller Kunde irgendwo nicht bezahlt, dann sind wir dafür zuständig, aber auch bei Konsumentenbetrug sind wir dafür zuständig. Dafür haben wir unsere Systeme, unsere Risikosysteme, unsere Betrugs-Prevention-Systeme, die hoffentlich dafür sorgen, dass möglichst alle Frauds da ausgesteuert werden vorne ran, dass wir die gar nicht erst akzeptieren. Ja? Und das ist natürlich irgendwo auch unser Bread-and-Butter-Geschäft. Ja.
Kommen wir auch gleich nochmal zu, also möglicherweise auch Einsatz von KI, aber wie gesagt, lass uns oder beziehungsweise ich habe es eben ja schon mal erwähnt, wir haben ja jetzt ein bisschen über das Fundament, also eure Partnerschaft gesprochen, wer vernimmt welche Verantwortung über KPIs oder Onboarding, gerade auch in Migration, Integration, dann lass uns doch jetzt mal, gerade wenn es Richtung konkreten Checkout geht und natürlich auch in so Beziehungen zum Kunden ist, bei Now Pay Later natürlich immer noch eine riesengroße Vertrauenszahlart und du hast es natürlich eben schon gesagt, auch wenn es natürlich die andere Seite der Medaille irgendwie noch gibt, lass uns doch deswegen mal so ein bisschen noch in die Praxis einsteigen. Wir sehen es natürlich auch gerade in den Gesprächen jetzt rund um die Packs, was sind noch Top-Themen und das ist natürlich immer ganz hoch im Kurs, auch bei den Händlern. Deswegen könnt ihr denn vielleicht mal ganz kurz einen Fall schildern, bei dem ihr gemeinsam ein konkretes Händlerproblem gelöst habt. Also zum Beispiel, was war die Ausgangslage? Gab es viele Kaufabbrüche? Was habt ihr geändert? Was ist messbar geworden? Ja, Zahlungskosten, Chargebacks, vielleicht könnte auch ein bisschen was dazu sagen.
Ja, also wir haben schon den einen oder anderen Case gehabt, wo wir einfach über Austausch von Daten von uns zurück an Molly wirklich dem Händler auch haben helfen können. Ja? Wenn wir gemerkt haben, so hey, wir haben hier ein Produkt erkannt, was besonders viele Disputes hat. Ja. Da arbeiten wir sehr, sehr eng mit dem kleinen Success-Team von Molly zusammen, um denen das halt wirklich zurückzuspiegeln und zu sagen, so guckt euch mal bei dem Händler an und da ist so ein Produkt. Und wenn der Händler das gar nicht selber immer auf dem Schirm hat, ja, weil er vielleicht immer nur an den Erstumsatz, auf den Erstumsatz schaut, ja, was man ja verstehen kann, weil der Tag ist einfach mega busy, ja, und gerade wenn man irgendwie in den Early Shoes ist und noch nicht alles andere trackt, sind einfach genau diese Kommunikationswege extrem wichtig, ja, und wenn man dann merkt, so, boah, ich habe hier ein Produkt, was nicht der Qualität entspricht, wie ich es vermarkte, ja, führt das natürlich letzten Endes zu höheren Kosten, die sich vielleicht sonst versteckt hätten. Und ich glaube, da haben wir gerade einfach über diesen schon sehr, sehr starken Austausch dem einen oder anderen Händler in den letzten Monaten wirklich sehr, sehr geholfen. Ja, und dann geht es wirklich so weit, dass der Händler sagt, wow, ich nehme das Produkt erstmal vom Markt und das will ich jetzt nicht am Black Friday nochmal zusätzlich mit Marketingmaterial bewerben. Ja.
Ja, das sind eben genau die Feinheiten und die Stellschrauben, wenn man alles Große sozusagen sich darum gekümmert hat und es dann wirklich gut läuft, diese Feinheiten, die man sich dann anschauen kann, die dann doch noch mal ein bisschen mehr rausholen können. Ne?
Also ich habe es ja eben auch in der Überleitung gesagt, also Buy Now, Pay Later ist immer noch mit einer der größten Vertrauenszahlarten bei Kundinnen, wird natürlich auch von HändlerInnen mittlerweile sehr, sehr gerne genutzt. Was würdet ihr denn sagen, in welchen Preisbereichen und Branchen funktioniert Buy Now, Pay Later besonders gut? Oder wo würdet ihr sogar eher abraten? Unterscheidet sich das bei der Bewertung zwischen Erstkäufen oder Stammkundschaft? Also gibt es da auch differenzierte Nutzung und welche Unterschiede beobachtet ihr zwischen solchen Prozessen im Checkout, gerade Richtung Buy Now, Pay Later?
Also wo es sehr gut funktioniert, ist vor allen Dingen im klassischen Retail und bei Produkten, also alles, was man vorher vielleicht mal sehen möchte, was man vorher anprobieren möchte oder wo man einen etwas höheren Preis hat, den man nicht sofort bezahlen möchte, da funktioniert es natürlich super. Bei Bestandskunden, ich hatte es vorhin erwähnt, wie wichtig auch die Daten sind und Alex hat es auch nochmal unterstrichen mit dem Datenaustausch. Ne? Bei Bestandskunden habe ich nochmal mehr Informationen, ne? Die kann ich ganz anders scoren, die kann ich ganz anders bewerten und das hat letzten Endes dann nicht nur einen Einfluss auf das, akzeptiere ich den Kauf oder den Kunden oder nicht, sondern ich kann dann noch einen Schritt weiter gehen und das hat dann vielleicht dann auch nochmal einen Einfluss darauf, welche Höhe ich für diesen Kunden auch freigebe. Ne? Also nicht nur dieses, konvertiere ich diesen Kauf, diesen Kunden, sondern wie viel hole ich da letzten Endes für den Kunden nochmal ein bisschen mehr raus, weil ich genug Daten über diesen Kunden dann auch habe.
Alex, du hast eben schon, also gerade Richtung Kundendaten, du hattest eben schon mal das Thema Retouren angesprochen, was ja auch natürlich immer wieder auch gerade für Händler ein riesengroßes Thema ist. Welche Rolle spielen denn so Retourenmeldungen in der App oder so Teil-Refunds, transparenter Status an Rücksendung? Wie stark senkt das natürlich so erfahrungsmäßig so Disputes? Wie guckst du da drauf oder Rivety da drauf?
Ja, also häufig ist es bei Disputes wirklich, also ein großer Teil der Disputes kommt daraus, dass es Retouren, die noch nicht verarbeitet sind. Ja, wo der Kunde sagt, ich habe zurückgeschickt und der Händler brauche jetzt, ne, also da kommen wir jetzt auch wieder hin, High Season ist vorbei, ja, irgendwann geht dann so Mitte Dezember die Retourenwelle wieder los und das kann natürlich schon für den Händler auch mal überfordernd sein, ja, und das ist natürlich dann genau da, wo wir sagen so, hey, wir geben dem Endkunden die Option, Retouren anzumelden, ja, zu sagen so, hey, ich hab's auf den Weg gegeben, ja, weil das dauert halt manchmal und dann halt nicht eine Mahnung rauszuschicken und zu sagen, okay, ne, wir vertrauen dir da, ja, und 99,6% der Menschen retourniert es dann auch wirklich, wenn sie es angekündigt haben. Und das steht dann natürlich dann irgendwie in keinem Verhältnis. Und natürlich, das spielt eine absolute Rolle, wirklich die Kauferfahrung sowohl für den Konsumenten einfacher zu machen. Größere Händler spielen uns das sogar automatisch ein, ja, weil mittlerweile geht man ja dann vielleicht auf die Portale, ja, auch kleinere Händler, die keine Ahnung, eine Shopify-Integration oder sonst was irgendwie nutzen. Da lädt man sich seinen QR-Code runter für sein Retouren-Label und das kann ja alleine schon mal der Anstoß zu sein, so hey, jetzt erstmal sachte, lass uns das nochmal ein bisschen auf Hold setzen, bevor wir da in die nächsten Prozessschritte gehen. Und das kann extrem cool sein. Ja? Wir haben das mit einem großen Händler hier in den Niederlanden gemacht. Ja, da sind auf einmal die Retourenfragen sind um 90% zurückgegangen. Ja, und das ist einfach irre. Ja, wenn man wirklich spricht, so, hey, wir wollen Retourenkosten senken, man muss nicht immer nur an das Paket denken. Ja, man kann dann auch denken, so, hey, was bedeutet das für die Bezahlarten, für die Kontakte, die ich auch als Händler dann habe, ja, wo ein Kunde dann, ja, warum habt ihr meins noch nicht verarbeitet? Ja, das gehört auch alles zu den Kosten und ich glaube, wenn wir da in diesen Austausch, in diese tiefe Verbindung gehen, dann passiert da schon echt einiges.
Auch das hast du jetzt gerade schon angesprochen, aber viele Märkte, überhaupt gar nicht, stimmt, gut, viele Märkte, die koppeln ja bei Now Pay Later eigentlich immer auch noch an so große Zahlungsplattformen. Du hast jetzt eben Shopify genannt, man könnte natürlich auch noch einen anderen Konkurrenten nennen, Klarna. Was können denn HändlerInnen daraus so praktisch mitnehmen? Also natürlich für so saubere Orchestrierung der Zahlarten, verlässliche Skalierung und wie guckt ihr drauf, wenn es um das Thema Wettbewerb in Payment geht? Ist das immer noch für Redundanzen oder Ausfälle wichtig für euch auch?
Ja, also ich glaube, wenn man eine Sache aus diesen großen Partnerschaften mitnehmen kann, dann ist es der Fokus dieser auf ein wirklich sauberes Grundsetup. Das heißt, bevor ich überhaupt über Redundanzen spreche, der Standard-Checkout muss absolut verlässlich laufen. Ne? Dazu gehört natürlich die Auswahl der Zahlarten, dass es orchestriert ist, dass wenn ich Kunden bestimmte Zahlarten anbiete und diese aus welchem Grund auch immer nicht funktionieren sollten, dass ich da auch eine Alternative parat habe. Das muss im Standard sitzen. Ne? Das klingt banal, ist aber wirklich einer der größten Conversion-Hebel auch. Und grundsätzlich, ich glaube, überall, aber auch im Payment, spielt Wettbewerb natürlich hat Wettbewerb immer so eine Innovationskomponente. Ne? Man challenged sich gegenseitig, besser zu werden. Was aber auch ganz spannend ist, ist, dass dadurch auch Differenzierung entsteht. Ne? Dass man sich auf bestimmte Bereiche dann auch spezialisiert, dort auch seine Stärken entfaltet. Und da profitieren eigentlich alle davon. Ne? Auch Händler, die jetzt vielleicht in einem ganz speziellen Segment irgendwo unterwegs sind. Ne? Von daher macht es auf jeden Fall Sinn, dass es viele verschiedene Player da gibt. Ich glaube, es gibt keine Lösung, die wirklich für ausnahmslos alle funktioniert. Da muss man sich mit beschäftigen. Ist von vielen, vielen verschiedenen Faktoren abhängig, wer jetzt da letzten Endes der richtige Anbieter für mich ist. Ne? Also, und was Ausfälle angeht, wie gesagt, das Grundsetup muss stehen dann macht es natürlich auch Sinn, sich über Fallbacks auch Gedanken zu machen. Ne? Also gerade Black Friday haben wir gesehen, das muss einfach sitzen. Ne?
Und nehmen wir mal an, ein Shop schaltet morgen die Zahlart bei Now Pay Later frei und es müssten sozusagen zwei kleine Checkout-Details angepasst werden. Welche Kennzahlen würdet ihr euch denn dann zuerst anschauen und dann natürlich im besten Falle sagen, das hat sich gelohnt und dann natürlich die anschließende Frage, warum genau diese Kennzahlen?
Also, was wir uns auf jeden Fall anschauen, sind die Akzeptanzraten zum einen und dann aber auch die Ablehnungsgründe.
Okay.
Wenn wir sehen zum Beispiel, dass wir optimieren können in einem der beiden Punkte, indem der Händler zum Beispiel mehr Informationen an uns spielt und wir einfach Riverty in dem Fall die Bewertung dann nochmal besser steuern kann, feiner steuern kann, dann können wir auch direkt in die Kommunikation mit dem Kunden gehen. Ich glaube, grundsätzlich gilt aus dem, was ich schon da habe, das meiste rauszuholen. Und das sind so die zwei Komponenten, auf die wir auch bei Molly sehr, 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 ja, sofort eigentlich schauen. Ich gehe davon aus, dass das bei Riverty, Alex, du wirst das bestimmt ja, bestätigen können, ähnliches.
Ich meine, natürlich gibt es mittlerweile viele Händler, die wirklich auf den Standardplattformen sind, ja. Also ich glaube, eine Shopify mit Molly ist schon, Schnittstelle ist schon sehr, 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 sehr gut und ausgebaut. Aber natürlich muss man auch sehen, wie nutzt der Händler das. Wir sehen auch extrem häufig, gerade im Neu-Onboarding, so, ah, okay, ich habe die Hausnummer einfach nicht mit übergeben. Ja, oder also so kleine Sachen, ja, und die müssen halt gerade am Anfang fallen die dann halt auf und da muss man in den Ablehngründen dann halt schon wirklich genau hingucken. Also das empfehle ich auch immer wieder und manchmal ist es auch einfach mal zu sagen, so ich habe hier so mal so ein quartärliches oder jährliches Check-in, vielleicht einfach vor der High Season, um mal zu gucken, hey, ich habe über das Jahr vielleicht an meinem Shop viel angepasst. Hat sich da was geändert? Ja, also wir sehen es ja nicht nur bei Neuanbindung, sondern, keine Ahnung, Shop hat ein Upgrade gekriegt und auf einmal gehen da eine Quote um 2% runter, weil irgendein Datenpunkt halt nicht mehr sauber übergeben wird. Und das macht schon viel aus. Das darf man nicht unterschätzen. Absolut.
Und wir haben ja so ein bisschen als Thema natürlich auch definiert, so ein bisschen Kundenerlebnis neu definieren, nicht nur durch als Buy Now Pay Later Zahlart, sondern da werden wir gleich drauf zu sprechen, intelligente Zahlungen, auch mit Hilfe Einsatz KI. Also wenn man die Zahlart Buy Now Pay Later so ein bisschen runterbricht, Treue statt Trouble, wie guckt ihr sozusagen auf das Thema?
Ich kann da auf jeden Fall sagen, so ja, also bei uns ist es wirklich viel, viel Treue. Ja. Wir sehen das wirklich mit Händlern, wenn wir da mal 1 bis 2 Jahre in dem Checkout sind, sehen wir die Konsumenten immer wieder kommen. Also das ist absolut so. Ja, Trouble wird man immer haben, zu einem gewissen Grad und letzten Endes ist das ist auch mein Job als Produktverantwortlicher zu sehen, das zu minimieren, ja, und da zu schauen, wie macht man aus gewissen Negativerfahrungen eigentlich Erfahrungen, die neutral oder positiv sind und ich glaube, das ist irgendwo auch dann die Art und was uns relevant hält, ja, weil ich glaube, die Konkurrenz schläft nicht, ja. Ich meine, Klarna ist jetzt an die Börse gegangen. Die machen einen extrem guten Job in vielen Bereichen, entwickeln sich aber auch in komplett andere Richtungen. Und ich glaube, da sind wir absolut stark aufgestellt in Europa, was den ganzen Bereich Buy Now Pay Later angeht, was da auch die Unterschiede angeht. Wenn ich mir den Rest der Welt angucke, ist das alles relativ gleich, ja, da ist Copycat World. Ich glaube, in Europa haben wir da extrem uns ja breit und verschieden positioniert, haben sich die Player hier aufgestellt und dementsprechend glaube ich, ist es wichtig für den Händler da genau hinzuschauen, wer ist denn jetzt der richtige Partner für mich und ja, das macht unglaublich Spaß, weiter daran zu arbeiten, dass Händler weniger Trouble haben.
Dann lass uns doch tatsächlich mal Richtung KI einmal schauen. Also natürlich, Treue wird immer in der Nachbetreuung getroffen, aber und ist natürlich wichtig für die Kunden- und HändlerInnenbeziehung. Aber es ist natürlich, und das hast du, Wanda, eben gesagt, der reibungslose Start ist natürlich immer essentiell und gerade KI im Checkout. Könnt ihr so ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern, wie ihr denn sozusagen KI jeweils in euren jeweiligen Unternehmen einsetzt, beziehungsweise welche Rolle vielleicht KI sogar auch in der Konzipierung eurer gemeinsamen Lösung gespielt hat?
Gerne, ja. Also aktuell, wir sind ja noch relativ am Anfang, gerade in Europa. Nächstes Jahr wird super spannend werden. Wir sprechen ja auch mit Sicherheit gleich über das Thema Agentic Commerce. Wird gerade ganz, ganz, ganz viel und heiß diskutiert. Das ist noch nicht da. Ne? Es ist allerdings trotzdem so, dass KI in ganz, ganz unterschiedlichen Schritten auch im Checkout eingesetzt wird mittlerweile. Das heißt, jetzt zum Kunden hin ist es noch nicht so, dass da jetzt ein komplett neues Bezahlerlebnis für ihn entwickelt wird und stattfindet, sondern es passiert eher im Kleinen statt, ne? Findet eher im Kleinen statt. Das heißt, die bekannten Schritte, wo wir immer schon drauf geschaut haben, ne? Ob jetzt durch Machine Learning oder durch Regelwerke, die wir hatten, diese Sachen können durch KI nochmal optimiert werden. Das heißt, die bekannten Schritte einfacher, schneller und reibungsloser zu gestalten, an Stellen zu schrauben, die immer schon entscheidend waren. Dazu gehört zum Beispiel, welche Zahlart man zuerst sieht oder ob man als Kunde nochmal durch eine zusätzliche Authentifizierung gehen muss. Also das sind so die entscheidenden Dinge, wo gerade KI sehr stark unterstützt, aber dann nicht zum Kunden hin, sondern eher im Hintergrund stattfindet.
Wie entscheidet ihr denn in der Praxis? Jetzt hast du eben gesagt, welche Bezahlart im Checkout eben ganz oben auftauchen. Ist es abhängig vom Land, von der Branche, vom Warenkorb? Und was bekommen denn die Händler da automatisch mitgeliefert? Oder muss man da bestimmtes Keintuning an manchen Stellen nochmal vornehmen?
Also all of the above spielt alles eine Rolle. Wir hatten es auch am Anfang, also man startet bei den Basics, in welchem Land bin ich unterwegs, wo sind meine Kunden. Abhängig davon entscheide ich, welche Zahlarten ich einsetze und dann kann ich nochmal ins Feintuning gehen, ne? Dass ich mir anschaue, was verkaufe ich. Wie gesagt, ist es etwas Hochpreisiges, wer ist meine Zielgruppe, sind es eher jüngere Leute oder dann doch eher etwas ältere und dann kommt es eben so ein bisschen drauf an, wo ich diese Zahlarten im Checkout dann auch platziere und wie ich sie ansetze. Ne? Und das kann man dann noch weiterspinnen, dass man zusätzliche Regeln einführt, dass man sagt, wenn ein Kunde X, dann passiert Y. Also das kann ich sogar auf den Kunden in Echtzeit runterbrechen. Und das ist da, wo KI auch zum Einsatz kommen kann. Das heißt, wo ich früher einige Regeln vielleicht definiert habe, ich kann mir auch nicht so viele Regeln ausdenken, wie viele Anwendungsfälle es gibt. Wenn ich da ein bisschen tiefer eintauche, es sind so viele Faktoren, die da eine Rolle spielen. Und da kann eben KI in Echtzeit helfen, genau die auf diese Sachen zu optimieren und dann doch nochmal auf die Reihenfolge zum Beispiel der Zahlarten zu gehen. Aber auch da, ne, muss man auch irgendwo die Entscheidung treffen und auch sich die Frage stellen, wie viel mehr Conversion kann ich denn tatsächlich aus jetzt der Reihenfolge der Zahlarten wirklich, wirklich rausholen oder investiere ich meine Zeit und mein Geld vielleicht dann doch irgendwo anders. Ne? Also gerade bei so komplexeren Themen wie, wenn wir jetzt über Kreditkarten sprechen, ne? Über die Strong Customer Authentication zum Beispiel, da kann ich, dadurch, dass es etwas komplexer ist, kann ich da vielleicht noch ein bisschen mehr rausholen, indem ich eben KI-Modelle zum Einsatz bringe.
Alex, es ist ja manchmal im Einzelfall so, dass also ein später Bezahlen nicht möglich ist. Wie erklärt ihr denn diesen Schritt? Also zum einen natürlich den Kunden, damit er natürlich auch transparent oder nachvollziehbar wird. Und gerade Richtung interne Entscheidungsmodelle, spielt da KI für euch auch eine Rolle bei solchen Entscheidungsprozessen?
Ja, absolut. Natürlich. Ja. Also Vorbereitung haben wir auch nicht schon ein bisschen gelächelt, weil wir gesagt haben, so ja, jetzt ist ein neuer Begriff, KI da drauf. Ja, Machine Learning Models, wir sind da mittlerweile in der vierten Generation. Ja, unsere Data Scientists schütteln auch immer nur mit dem Kopf. Jetzt müssen wir wieder allen erklären, wie das hier funktioniert. Ja, das haben wir doch eigentlich schon, machen wir doch schon seit 10 Jahren. Aber genau, ja, also letzten Endes natürlich, ja, also wir treffen natürlich viele, viele Entscheidungen automatisiert mit selbstlernenden Algorithmen. Das hilft natürlich gerade im Betrugsbekämpfungsbereich, ist das absolut notwendig, Muster zu erkennen, Betrugsmuster live zu erkennen. Da tut sich natürlich gerade unglaublich viel, weil wir Entscheidungen viel, viel schneller getroffen werden können. Ja, einfach weil die Computing Power einfach durch die Decke geht. Ich meine, Nvidia kann sich jeder angucken, was da gerade passiert. Das wird viel, viel günstiger, viel, viel schneller, sodass wir viel mehr in diese Modelle reinstecken können, ja, weil einfach, ja, ich sag mal, der Checkout, also das Molly-Team wird bei uns anrufen, wenn wir jetzt immer 2,5 Sekunden brauchen würden, ja, um eine Entscheidung zu fällen. Und ich glaube, diese Limitations werden gerade nochmal sehr, sehr stark aufgebrochen. Und das macht natürlich extrem Freude, weil es uns natürlich auch es einfacher macht, die richtigen Entscheidungen in dieser kurzen Zeit zu treffen. Ja, einfach, dass die Modelle schneller werden und wir da mehr Power draufsetzen können. Aber auf der anderen Seite geht es natürlich darum, auch dem Kunden dann zu erklären, warum wurdest du jetzt abgelehnt? Ja, und das ist eine Kunst für sich. Also wir haben, habe ich ja eben schon gesagt, ja, wir haben hier wirklich UX-Writer-Ressourcen, die sich genau darum kümmern, das so möglich präzise zu machen, ja, damit der Kunde auch irgendwo, ich verstehe, ja, ich könnte jetzt irgendwie hier, müsste ich vielleicht doch meine zwei offenen Rechnungen vielleicht schon mal eine von bezahlen, ja, die ich vielleicht habe. Oder Instant Payment erlaubt uns jetzt auch zu sagen, so, hey, mach vielleicht schon mal ein Prepayment von 10 Euro oder ein Drittel oder wie auch immer, ne? Was mittlerweile oder dadurch hoffentlich in Deutschland sich auch mehr und mehr etabliert. Also da gibt es natürlich dann viele, viele Möglichkeiten, anstatt nur eine reine Ablehnung, ja? Wenn wir in unserem System merken, hey, es hat jetzt hier an 10 Euro gehapert für einen 1.000 Euro Einkauf, ist das ja schon extrem heftig. Ja, wenn ich wirklich sehe, so, hey, ich muss hier eine neue Spülmaschine kaufen und Rafferty hat mich abgelehnt, aber warum eigentlich? Ja, wir wissen vielleicht, es war wegen 10 Euro, dann können wir dem Kunden lieber sagen, bezahl doch mal eben hier schon mal 50 Euro an und then you're good to go, ja, und du hast trotzdem dann nicht so viel Risiko und nicht so viel Vorschuss, ja, das wird das Ganze natürlich nochmal für die Endkunden, für diejenigen, die wirklich einen Kaufintent haben und kein Betrugsintent, wird das die Lage deutlich verbessern, was das Thema angeht. Okay, Ablehnung auch im Bereich BNPL. Ja.
Jetzt haben wir über das Thema KI im Checkout natürlich gesprochen, aber wenn wir sozusagen einen Schritt vorschalten nochmal, was passiert eigentlich, wenn der Einkauf gar nicht mehr möglicherweise auf der Webseite startet, sondern in einem Dialog, also Thema Agentic Commerce, auch das hast du, Wanda, eben schon mal angesprochen. Und deswegen auch natürlich die Frage an dich und korrigiere mich, wenn ich da falsch informiert bin, aber ihr habt sozusagen eine funktionierende Chat-Integration, bei der der Kauf direkt mit Apple Pay abgeschlossen werden kann. Wie fühlt sich denn so ein Ablauf für den Kunden an, in so einfachen Schritten? Welche Alternativen greifen denn beispielsweise, wenn zum Beispiel Apple Pay nicht auf dem Gerät oder beim Issuer verfügbar ist?
Also, da bist du ganz richtig informiert. Wir haben da schon was gebaut und auch schon erfolgreich getestet. Und da geht es darum, dass jeder Online-Händler, um Agentic Commerce sozusagen enabled zu sein, das anbieten zu können, braucht man eine technische Brücke zwischen dem Händler selbst, den PSPs, den Zahlungsanbietern und eben der KI-Plattform, wie zum Beispiel dann ChatGPT einer ist. Und wir haben das in dem Setup sozusagen schon mal getestet und Apple Pay war jetzt die erste Zahlart, die wir testen konnten vor dem OpenAI-Launch, der irgendwann nächstes Jahr stattfinden wird, 2026 stattfinden wird. Und wir werden das aber erweitern. Also so wie wir das integriert haben, wird es nicht nur Apple Pay enabled sein, sondern eben auch Kreditkarten unterstützen können. Das ist die gleiche API, die wir da nutzen. Von daher, wenn man jetzt Apple Pay nicht nutzt, wird man eine expedibige Kreditkarte zum Einsatz bringen können.
Das heißt, ihr setzt bewusst auch auf mehrere technische Standards und gerade vielleicht auch in so einem Multiprotokollansatz für HändlerInnen. Ist das besonders vorteilhaft oder wo stecken die Vorteile darin? Gerade, dass die Integration natürlich auch kompatibel bleibt oder wie müssten sich da gewisse Standards noch weiterentwickeln?
Also die verschiedenen KI-Plattformen sind letzten Endes für die Händler jetzt zusätzliche Absatzkanäle, zusätzliche Kundengewinnungstools geworden. Ne? Und durch diesen Ansatz, den wir verfolgen, wollen wir eben sicherstellen, dass unsere Händler kanal unabhängig sozusagen agieren können. Das heißt, unabhängig davon, welches Protokoll genutzt wird, werden die Händler enabled, Agentic Commerce für sich einsetzen zu können. Ne? Das heißt, wenn Gemini, die mit API 2 arbeiten, oder wenn für Claude zum Beispiel ein neuer Standard gesetzt wird, werden wir sie alle unterstützen, damit eben unsere Händler über all diese Zahlungen auch akzeptieren und empfangen können. Und letzten Endes, es ist genau das Gleiche wie mit den unterschiedlichen Zahlarten aktuell. Ne? Da bleiben wir am Ball, wir sind ein Teil, aktiver Teil dieser Protokolle und können das eben entsprechend weiterentwickeln, wenn Änderungen auch stattfinden. Also eigentlich eins zu eins wie mit neuen Zahlarten, die auf die Märkte kommen.
Alex, wenn so ein Kaufprozess komplett in Chat stattfindet, wann sagst du, passt oder ihr, wann passt bei Now Pay Later und in welchen Fällen würdet ihr dann davon abraten? Oder wie löst man in so einem ja möglicherweise Dialogablauf dann im nächsten Schritt oder vorgeschaltet auch noch diesen Ident- und KYC-Prüfungsprozess, damit der natürlich reibungslos in dem Moment geht?
Ja, ich glaube, letzterer Punkt ist, glaube ich, der Grund, warum noch keine BNPL-Bezahlmethode gesagt hat. Könnt ihr jetzt hier schon live nutzen? Ich glaube, da ist, sind wir natürlich im regulatorischen, extremen Graubereich, ja. Auch PSD2 eigentlich ganz klare Vorschriften auch macht. Und ich glaube, da sind die Kreditkarten gerade auch vielleicht ein bisschen aggressiver, ja. Kommt halt viel aus den Vereinigten Staaten, wo die Leute sagen, ja, wir machen jetzt erstmal. Wir sind natürlich hier BaFin regulated, EBA regulated. Da müssen wir natürlich, da sind wir schon sehr, sehr vorsichtig, aber grundsätzlich ist meine Meinung, passt BNPL gerade zu Agentic Commerce. Ja, weil du halt wirklich so, hey, wenn dein Agent gerade was Falsches gekauft hat, hast du dann einfach nochmal die Chance zu sagen so, hey, nee, sorry, lieber Merchant, wollte ich doch nicht, und dein Geld ist nicht schon weg. Ja, und dementsprechend glaube ich, ist es einfach dieses Vertrauen, was ja über wahrscheinlich dann jetzt Jahre aufgebaut wird. Was gebe ich meinem Agent an Auftrag? Ja, dass der jetzt, keine Ahnung, einmal im Monat Zahnpasta kauft, kann ich mir extrem gut vorstellen. Ja, ich glaube, damals gab es von Amazon diese Knöpfe, wo man einfach nur draufdrücken sollte und dann, diese Dashbuttons.
Und alle hatten ganz viele.
Alle hatten Dashbuttons, aber keiner konnte sie nutzen. Ja, also ich sehe es irgendwo halt ähnlich. Ne? Also wann vertraust du wirklich deinem Chat, solche Käufe zu machen? Ich glaube, für Wiederkehrende, für so Dash-Cases wird das sehr, sehr, sehr schnell der Fall sein. Ich glaube, wenn man sich seine nächste Kamera oder seinen nächsten Laptop oder Waschmaschine, da den Auftrag an die KI zu übergeben, das wird noch ein paar Jahre dauern. Da wird es vielleicht einige Exoten geben, die das tun, aber ich glaube im groben Fall nicht. Aber tendenziell würde ich behaupten, ist BNPL die richtige Zahlungsmethode. Aber wie gesagt, wir müssen weiterhin Identitäten klären. Ja, da kommt jetzt die UD-Wallet, ja, in 2026. Das wird extrem spannend, wie Europa sich der digital ausstellt. Ja, weil, ich sag mal, Agentic Commerce-mäßig zu kaufen und dann trotzdem gefragt werden, seinen Personalausweis in die Kamera zu halten, es passt einfach noch nicht zusammen. Und deswegen bin ich extrem gespannt darauf, wie sich die Gemengelage gerade im europäischen regulatorischen Umfeld ändert die nächsten Jahre. Und da haben wir mit CCD2 und UD-Wallet, ja, und natürlich dem ganzen AI-regulatorischen extrem viel Wandel. Und deswegen, das ist, wie Wanda vorhin schon gesagt hat, super, super spannend. Man muss eng dranbleiben, man muss an diesen Protokollen, man muss die kennen. Und deswegen finde ich es einfach immer, immer wichtig für alle, einfach auszuprobieren, mitzumachen. Ja, weil ansonsten ist der Zug bald abgefahren für uns als europäische Player, ja, die Molly und Rivety letzten Endes halt auch sind.
Ja, klar. Ja. Und es kommt natürlich auch immer noch so notwendige Zustimmung, ABG, ADBs, Widerrufsrechte und natürlich Datenschutz, die natürlich auch immer nachvollziehbar und irgendwie auch fest sein müssen. Und Wie du sagst, das ist, also ich weiß nicht, ob Graubereich das richtige Wort ist, aber es ist noch immer nicht zu 100% geklärt, genau, wie man mit diesen regulatorischen Sachen in dem Moment umgeht. Wanda, du wolltest, glaube ich, noch ergänzen.
Ja, also das was, wie es aktuell auch genutzt wird, ne, dass ich meine Recherche auch für die vielleicht etwas komplexeren Produkte in Waschmaschine, Siebträger hatte ich zum Beispiel zuletzt, dass ich dort recherchiere und mir die Unterstützung sozusagen von dem Agent von der KI auch hole im Chat, ne, wo ich sage, okay, das ist das, was ich suche und so weiter und so fort. Und dann schlägt er mir ja auch unterschiedliche Produkte und auch unterschiedliche Shops vor. Das ist schon etwas, was da ist, schon länger, ne? Und da, wenn wir auf die Händlerseite auch schauen, ganz spannend, wie enable ich auch meine Shops, also wie bereite ich auch meine Daten auf, dass ein Agent auf diese zugreifen kann, dass er diese lesen kann, dass er dann auch den Kunden, den potenziellen Kunden, die sich gerade über diese Produkte informieren, dann auch meinen Shop und nicht irgendeinen ausspielt. Ne? Also das ist gerade so das ganz, ganz Spannende aktuell, wo man auf jeden Fall auch als Händler hinschauen sollte.
Ich habe natürlich jetzt leider keine Zahlen, inwiefern Agentic Commerce gerade jetzt beim vergangenen Black Friday sozusagen eine Rolle gespielt hat. Aber was ich weiß, ist, dass natürlich am Black Friday die Warenkörbe oder auch Cyber Monday, also zumindest in dieser ganzen Black Week Phase, die Warenkörbe deutlich gestiegen sind. Also stationär um 10%, online um 7% gegenüber natürlich so typischen Freitagen, online sogar über 30% gegenüber 2024. Wie erklärt ihr denn diesen Online-Sprung und was stellt ihr bei Bezahlarten und Limits ein, wenn die Warenkörbe in solchen Peak-Seasons dann exorbitant größer werden?
Also Black Friday ist schon was ganz, ganz Besonderes. Und wenn man sich so die letzten Jahre auch anschaut, wie sich das Ganze entwickelt hat, wo es früher wirklich nur der eine Tag war, ne, wo man ganz klar gesehen hat, okay, vorher sind die Käufe gleich geblieben, vielleicht sogar etwas runtergegangen, weil alle eben gewartet haben. Und dann an diesem Freitag ist es einmal exorbitant nach oben geschossen und hat sich dann wieder beruhigt. Ist es gerade in den letzten, ich würde mal sagen, zwei Jahren ungefähr, hat sich das Ganze ausgeweitet ist jetzt nicht mehr nur dieser eine Tag, sondern ist, wie du auch sagst, die Black Week, vielleicht sogar noch vorher. Ne? Also die ersten E-Mails, die ich in meiner Inbox hatte, waren zwei oder vielleicht auch noch länger
auch.
Wochen vor der Start, genau. Und das ist ganz, ganz spannend. Trotzdem sehen wir einen Peak an Black Friday. Also diese ganze Woche ist schon mal, baut sich so auf und dann gibt es da diese Peaks. So die Interpretation davon auch, warum auch dieses Jahr das Online sich so stark gesteigert hat. Die Leute wissen, was kommt, ne? Und die bereiten sich darauf vor. Die machen ihre Recherchen, gerade eben was diese hochpreisigen Dinge angeht. Ich habe zum Beispiel eine neue KitchenAid gekauft. Da habe ich auch länger drauf gewartet. Der Warenkorb war quasi schon gefüllt und ich habe darauf gewartet, bis der Preis optimal ist. Gibt natürlich auch FOMO, ne? Also dieses 2 Wochen vorher wird mir schon gesagt, okay, hier kriegst du 20% und dann habe ich irgendwie Angst, gerade wenn man jetzt mit so Verknappungen arbeitet und sagt, es sind nur noch, weiß ich nicht, 4 davon da, ne, dann bestelle ich vielleicht doch früher, aber wenn ich die Geduld habe und das aussitze, mache ich dann vielleicht doch an Black Friday nochmal das extra Schnäppchen. Ne? Von daher diese Vorbereitung, die haben wir gesehen und da ist es dann ganz klar, dass auch die Warenkörbe etwas größer ausfallen. Und wie wir uns darauf vorbereiten, Alex hat es vorher auch gesagt, es ist eigentlich ein fortlaufender Prozess, ne? die Optimierung. Und natürlich wissen wir bei solchen Peaks, das muss einfach sitzen. Ne? Das mache ich nicht an dem Tag, das mache ich auch nicht einen Tag vorher, sondern bereite mich da wirklich drauf vor.
Also es gibt keine klare Empfehlung in dem Sinne, damit so Checkouts dann in so Peaks ohne Ruckeln funktionieren oder dass natürlich dann auch mal Kundinnen klare Hinweise für so Fallbacks bekommen. Also ich würde so sagen, ihr bereitet euch kontinuierlich immer auf diese Season vor, weil wie Weihnachten, das ist ja nicht plötzlich, das ist ja irgendwie immer feste Daten im Kalender, genau. Mehr oder weniger.
Ja. Das klingt so unaufgeregt jetzt, aber letzten Endes ist es so. Es ist ein Stresstest für das System. Und wenn es nicht gut außerhalb von diesen Peaks funktioniert und nicht sauber aufgesetzt wird, dann wird es natürlich schiefgehen. Ne? Von daher, eigentlich ist die Empfehlung von Anfang an, die Schnittstellen sauber implementiert zu haben, das Ganze auf die eigenen Produkte, auf die anderen Kunden wirklich so optimiert zu haben, dass man dann eben genau bestens vorbereitet ist, auch auf diese Peaks. Hier und da kann man natürlich dann auch etwas tweaken, aber so das Basissystem muss einfach immer stehen.
Also ich kann vielleicht nur sagen, grundsätzlich, ne, also wie er ja schon gesagt hat, ich glaube, Amazon hat am 20. November angefangen, ja, seine Black Weeks, muss man es ja schon fast bald nennen, ja, und wenn Amazon das macht, ja, als mit Abstand größter Händler Deutschlands, ja, dann würde ich das auch allen anderen empfehlen, ja, einfach seine Peaks ein bisschen auszublätten und nicht zu sagen, wir setzen jetzt alles auf diesen einen Moment, ja, ich glaube, das hilft, ja, das hilft natürlich uns auch, aber auch gerade den Logistikern, ja, die ganze Retourenverarbeitung, weil ansonsten hat man halt diesen Retourenberg an dem einen Tag, ja, 2 Wochen versetzt oder so, also das, glaube ich, das hilft schon, und wie Wanda gesagt hat, einfach vorher testen, schauen, dass die Schnittstellen sind, hat man die Upgrades alle gefahren, ja, weil natürlich bereiten wir uns davor, aber ich meine, wir sagen auch, jetzt haben wir gesagt, oder du hast eben gesagt, 30% hat man im Markt gesehen, ja, ich sag mal, wenn man seinen Stresstest vorher macht, dann sollte man den nicht auf 30% fahren, sondern vielleicht auf 250% fahren und sagen so, ja, das kann ich auch. Ne? Und dementsprechend, ja. Also ich glaube, es ist jetzt das zweite Jahr in Folge, wo unser Checkout-Team gesagt hat, ach Mann, war das entspannt. Ja, also ich glaube, nach so 10 Jahren, wo Black Friday ja wirklich intensiv ist, ich glaube 2014 war der erste große Black Friday, irgendwo hat sich das dann auch in eine Routine entwickelt, gerade bei uns als Zahlungsdienstleister, wo wir uns ja wirklich mit dem Thema auch ja, das ganze Jahr intensiv mit beschäftigen. Also ich glaube, da ruckelt mittlerweile relativ wenig. Da habe ich schon more stressful times gehabt, ein paar Jahre zurückblicken, das muss man ganz ehrlich sagen.
Ja.
Also ich kann natürlich auch aus eigener Erfahrung sagen, Black Friday oder Black Week und natürlich auch in Anbetracht der bevorstehenden Weihnachtszeit, bei mir hat alles reibungslos funktioniert in jedem Shop, den ich genutzt habe, glücklicherweise.
Sehr schön.
Ich guck so ein bisschen auf die Zeit, aber deswegen auch nochmal die Frage an euch, auch so Richtung Praxis oder Expertise, nicht nur aus eurer jeweiligen Position im Unternehmen oder eurem Unternehmen selbst, sondern auch aus der Zusammenarbeit. Welche Kennzahlen sollte denn ein Shop eurer Erfahrung nach nicht jetzt zu den Black Weeks, sondern jede Woche im Blick behalten? Also Abbruch-Checkout, Genehmigungsrate, durchschnittlicher Warenkorb, Marge, Chargebacks, nur mal so als ein paar Beispiele zu nennen, oder Wiederkaufrate. Und wo liegt denn so ein bisschen der typische Kompromiss zwischen Sicherheit und Reibung, die es ja in jedem Fall irgendwo immer gibt?
Also von welche Kennzahlen? Wie viel kommen in den Checkout? Wie hoch ist die Abbruchquote? Wie hoch ist die Akzeptanzrate? Warum werden Transaktionen abgelehnt? Hatten wir vorher auch schon. Chargebacks spielen natürlich auch eine Rolle. Die können aber in 2 unterschiedliche Richtungen eine Rolle spielen. Zum einen, die Chargebacks können hoch sein, weil ich einfach viel Fraud habe oder aus irgendeinem Grund funktioniert etwas nicht. Zum Beispiel, ich bin nicht schnell genug in der Retoure und der Kunde kriegt sein Geld nicht und löst dann eben entsprechend einen Chargeback aus. Es kann aber auch sein, dass ich 0 Chargebacks habe und dann sollte man sich das auch mal angucken, weil es kann sein, dass ich vielleicht meine Risk Rules etwas zu streng eingestellt habe und nicht das meiste raushole aus dem, was in den Checkout kommt. Deshalb die erste KPI. Also auch da, das wird dann auch ganz spannend, wenn man dann anfängt, ein bisschen zu spielen, ein bisschen lockerer zu machen, zu schauen, okay, wie verhält sich dann die Akzeptanzrate? Bleiben die Chargebacks so niedrig? Bleibt die Fraud Rate so niedrig oder eben nicht. Ich hatte in der Vergangenheit auch Händler, die gesagt haben, so, wir haben jetzt eine Fraud Rate, die ist niedrig, die ist nicht null, aber die ist niedrig. Lasst uns mal vorne ein bisschen mehr aufmachen und wir nehmen das in Kauf, dass unsere Fraud Rate etwas hochgeht, weil wir denken, dass wir aber mehr gute Kunden nochmal abgreifen können. Ne? Und das wird dann richtig, richtig spannend und macht Spaß, wenn man dann solche Sachen anfängt, sich anzugucken.
Alex, wie guckt ihr von Riverty's Seite drauf?
Dadurch, dass wir das Betrugsrisiko übernehmen, ist genau das, was Wanda gerade erklärt hat, eigentlich so das, was unsere Betrugsteams natürlich den ganzen Tag machen, das zu optimieren. Letzten Endes, also wir gucken natürlich die Autorisierungsrate, also wer wurde jetzt akzeptiert, dadurch, dass wir keinen Einblick in die Abbruchsquote des Shops haben, ja, wo Molly natürlich mit allen Zahlungsarten, wenn alle über Molly angeboten werden, da natürlich mehr Einblick hat als wir, ja, dementsprechend fangen wir sozusagen einen Schritt später an und optimieren natürlich dann auf die Zahlen, aber da ist genauso, hey, was ist die Anzahl an Bestandskunden, Neukunden, Warenkörbe, Retourenquote, ja, ist für uns auch extrem wichtig. Ja, gerade auch daraufhin gesehen, so, okay, ist der Händler da bestens aufgestellt, weil das kann dem Händler einfach auch häufig gutes Feedback geben, ja. Warum wird dein Produkt häufig retourniert? Chargeback oder Dispute Ratios, glaube ich, sind immer so die Hidden Cost für einen Händler. Ja? Also ich glaube, wenn ein Händler Zahlarten ausfällt, ist es häufig sinnvoll, ein bisschen weiter zu gucken, als nur so, was stand auf der ersten Marketingfolie. Was ist die Transaktionskosten? Weil gerade die Aufwände, was natürlich solche Prozesse angeht, sind natürlich auch nochmal dort gegeben. Also das kann ich auch nur wirklich jedem empfehlen und da wollen wir as transparent sein, wie es nur geht, weil ich glaube, das ist ein wichtiger Teil, der häufig unterschätzt wird.
Und zum Abschluss natürlich jetzt nochmal eine klare Empfehlung oder auch ein Tipp oder vielleicht auch eine klare Warnung. Was sollten denn Händler beim Checkout-Design unbedingt ausprobieren, eurer Meinung nach? Oder worauf sollte man auch bei Now Pay Later Einsatz, worauf sollte man achten? Und was macht eurer Meinung denn so eine Nachbetreuung wirklich unterschiedlich oder was macht dabei den Unterschied oder was sollte man vielleicht auch ganz konsequent einfach lassen?
Also im Checkout-Design, was ich ganz spannend finde, ist, wenn man den Checkout an unterschiedliche Stellen setzt. Also man muss nicht immer über diesen klassischen Warenkorb, wo man den kleinen Einkaufskorb oben anklickt, gehen. Man kann zum Beispiel den Checkout auch auf die Produktseite setzen, ne? Also den Kunden letzten Endes dort abholen, wo er abgeholt werden möchte, den Prozess so kurz und so schlank wie möglich zu machen. Das ist immer eine Empfehlung, ne? Also jeder Klick, der nicht sein muss, der muss weg. Das finde ich ganz spannend, da auch unterschiedliche Partnerschaften zu testen und auszuprobieren. Wie gesagt, es gibt kein One-Fits-All. Das wäre so eine Empfehlung, die ich aussprechen würde.
Ja, ich habe zwei Empfehlungen. Eine ist ganz klar, nicht immer nur mit der Reihenfolge der Bezahlmethoden spielen, sondern einfach auch mal mit dem Naming. Ja, wenn jetzt ein Händler, der Tiernahrung verkauft, da drauf schreibt, try now, pay later, funktioniert das nicht. Ja, also wir gehen hier immer als Exercise in jedem Land alle Top 500 Webshops durch und gucken uns deren Checkouts an. Und sogar bei den Top 500 in Deutschland sieht man ganz häufig so eine Art von Kommunikation, die einfach nicht passt. Ja, und setzt euch mit eurem Marketing-Team mal hin und überlegt, ja, ne, wie man einfach auch Bezahlmethoden verbinden kann mit einem guten Checkout-Wording. Ja, also ich sag mal, wenn man Winter-Ski-Kleidung, ja, also buy now, pay when it gets cold, ja, das sind Dinge, die funktionieren, ja. Oder wenn man das Summer Dress, ja, weil die Händler kaufen ja vorher ein. Die Sachen liegen im Lager und wenn dann im deutschen Frühling einfach die Sonne nicht rauskommen will, ja, kann man natürlich sowas ganz, ganz cool kommunikativ unterstützen. Und ich glaube, das haben wir einige Tests mitgemacht und es funktioniert extrem gut. Extrem gut. Und also deutlich besser als zu sagen so, boah, wir setzen jetzt die Bezahlmethode mal nach oben. Die Leute gucken sich die ersten 5 Bezahlmethoden schon an. Ne? Also wenn, solange die auf dem Handyscreen in einem Blick ersichtbar sind, reicht das. Gut, wenn man jetzt 25 Bezahlmethoden anwendet, was ich niemandem empfehlen würde, dann hat das natürlich einen Impact. Aber das ich glaube, das Rating wird häufig überschätzt. Ja. Und das Zweite, was ich allen empfehlen würde, gibt euren Zahlmethoden oder ensuret, dass die Zahlmethoden eure Produktbilder bekommt. Weil dann wissen die, was retourniert wird. Dadurch senkt ihr eure Retourenkosten, dadurch exposed ihr eure Brand noch viel mehr. Ja, da, welche Produkte die haben, das macht einfach alle Prozesse, aber auch einfach die Kommunikation viel, viel besser, viel, viel schöner. Hört sich erstmal ein bisschen merkwürdig an, aber Payment hat was mit Kundenbindung zu tun. Das haben wir heute häufig genug gesagt. Ich glaube, das sind so zwei so Tricks, die häufig wirklich nicht häufig genug irgendwie in den Fokus genommen werden.
Dann jetzt wirklich als letzte Frage, wenn ihr eine oder welche eine konkrete Sache wollt ihr entweder jetzt als Einzelunternehmen Molly Riverty oder natürlich auch in der Kooperation denn bis 2026 liefern, dass das Einkaufserlebnis für die Kunden spürbar besser macht? Also oder an welcher KPI wollt ihr euch sozusagen noch messen lassen?
Ja, ich kann ja aus Produktsicht relativ einfach, weil ich genau weiß, was wir noch so vorhaben in den nächsten, es sind eigentlich nur noch 2 Wochen, die wir releasen dürfen, ja, weil gerade über Weihnachten, da halten wir dann die Finger ein bisschen still für den Release-Button. Aber wir sind gerade dabei, nochmal extrem darauf zu achten, vertrauenswürdige Maßnahmen und Optimierung im Wording im Checkout, um die Kaufabbrüche zu senken. Also bei Redirects, ne, heute spricht man ja häufig viel im Bezahlen, dann wird man von A nach B geschickt. Da sind wir extrem dran, die Kommunikation nochmal einen Tacken besser zu machen. Und da bin ich extrem excited. Und dann können wir mit Molly genau drauf gucken, wie viel das dann auch für unsere Händler und dann halt letzten Endes für unsere Kunden gebracht hat.
Kann ich so bestätigen. Ist gerade natürlich eine heiße Zeit, jetzt vor Weihnachten, ne? Und große technische Dinge, da werden wir jetzt nicht viel machen, ne? Aber gerade solche Feinheiten, wie Alexi erwähnt hat, das schauen wir uns natürlich an. Und grundsätzlich für uns gilt, immer den Status quo zu challengen und zu gucken, was man noch weiter optimieren kann, schneller zu werden, einfacher zu werden. Das ist so das, was wir uns immer schon groß auf die Fahne geschrieben haben und noch weiter schreiben.
Ja, ihr Lieben, das war unser Deep Dive zu Buy Now, Pay Later, KI, intelligente Zahlung. Darüber haben wir alles gesprochen und warum natürlich Payment gerade im goldenen Quarter zum echten Differenziator werden kann. Ich sage ein großes Dankeschön an Wanda Astfeller von Molly und Alexander Scheibe von Riverty für eure offenen Einblicke und natürlich auch die sehr konkreten Praxistipps, die ihr ausgesprochen habt, gerade auch, wie gesagt, aus eurer Expertise. Wir packen natürlich alle wichtigen Infos zu euch, zu der Kooperation in unsere Shownotes. Schaut da gerne rein. Und ich habe es ja zu Anfang schon erwähnt, wir stecken gerade mitten in der Planung unserer Payment Exchange. Also schreibt uns gerne, welche Fragen ihr dort noch vertiefen wollt. Agentic Commerce im Alltag, Buy Now, Pay Later, in neuen Segmenten. Und wenn euch die Folge gefallen hat, abonniert natürlich gerne den Podcast, teilt die Episode mit eurem Team. Und hinterlasst natürlich gerne Feedback. Ich bin Nicole, also vielen Dank fürs Zuhören. Bleibt gerne neugierig und wir hören uns in der nächsten Episode. Bis bald.
Vielen Dank.